Ich höre ganz häufig von jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich aus den Zwangsversteigerungsportalen Gutachten rausholen und bestürzt sind, wie pauschal manche Kolleginnen und Kollegen, die älter gedient sind, bewerten. Und ich sage immer, naja, also grundsätzlich habt ihr recht. Nur wenn ihr es besser machen wollt, dann müsst ihr auch über bessere Daten verfügen. Ja, also ich will jetzt die ganzen Rotzgutachten, die es da auf dieser Welt gibt, ja, die lassen wir jetzt mal außen vor.
Aber Hashtag Rotzgutachten, Gott, das muss ich mir merken.
Naja, also es gibt halt immer schlechte Gutachten, das ist das eine, aber dann gibt es einfach Gutachten, die sind sehr pauschal. Und ich habe das früher auch immer verurteilt, sage aber, naja, aber du musst es auch besser machen und wenn du es besser machst, dann aber auch richtig gut.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen in der neuen Woche. Immer noch mitten in den Sommerferien. Und wir haben uns heute mal ein Thema auf die Agenda geschrieben, das so ein bisschen in Richtung Best Practice gehen soll. Und zwar das große Thema der Sachverständigeneinschätzung. Also das, was wir im Rahmen unserer alltäglichen Arbeit immer da natürlich in Ansatz bringen, wenn wir, korrigiere mich gern, nichts anderes haben? Oder ist das zu pauschal gesagt?
Ich finde, das ist noch nicht pauschal genug. Ne? Also die Ausgangsbasis und Bestandteil unseres Gutachtens ist ein Disclaimer, der im Prinzip ja schon sagt, dass selbst das Bundesverfassungsgericht ja mal behauptet hat, dass ein Gutachten nicht genau sein kann. Also da gibt es ja auch mittlerweile mehrere BGH-Urteile dazu. Ja. Und deshalb sollten wir uns vielleicht ja die Frage stellen, wie genau kann eigentlich ein Gutachten sein und wann tun wir eigentlich nur so, als wäre es genau?
Das finde ich gut. Das zielt, glaube ich, genau in die Richtung ab, wo jeder von uns so ein bisschen schwimmt und überlegt, darf ich das? Darf ich das? Und wenn ja, warum nicht? Aber vielleicht kurz noch mal in die letzte Woche zurück, weil wenn ich mir unsere Fotos so anschaue, da bist du schön Frauen und ich sehr aus wie ein Quarkkuchen. Man muss dazu sagen, ich war nicht in den Alpen unterwegs, ich war in den Niederlanden. War auch schön, nicht super sonnig, aber es war trotzdem toll. Was war denn dein Highlight der letzten Woche?
Ja, also das Highlight ist quasi das Ergebnis, dass ich hier sitze, nämlich, dass ich diese Alpenüberquerung überlebt habe. Ich habe das ja immer so ein bisschen belächelt, aber ich muss wirklich gestehen, so eine mehrtägige Wanderung ist schon bewusstseinserweiternd. Also ich habe schon festgestellt, dass sehr, sehr viele Dinge, über die ich im Alltag keine Zeit habe, nachzudenken, sehr viel klarer geworden sind. Und man muss auch sagen, wenn man dann da jeden Tag irgendwas um die 5 Stunden, teilweise auch länger wandert, dann hat man ja irgendwann dann ist der Kopf leer, ne? Also dann kommen halt einfach auch die Dinge hoch, die du sonst im Alltag nicht bewegst, weil dein Gehirn einfach nur funktionieren muss. Und dann sind auch irgendwann die Lieder verstummt, die man so vor sich hinsummt irgendwie. Und dann wird's wirklich gut, finde ich, habe ich festgestellt. Und das war doch, ich habe gerade einen sehr klaren Fokus bekommen jetzt.
Sehr schön. Also ich meine, das war jetzt wahrscheinlich, na gut, so schönes Wetter hattet ihr aber auch nicht, ne? Es war ja auch mal durchwachsen.
Ja, also wir hatten von insgesamt 7 Tagen 2 Tage, in denen es weniger schön war, wobei man sagen muss, es hat nur an einem richtig geregnet. Und ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ich habe heute nicht die hochauflösende Kamera verwendet, weil ich mein Sonnenbrand, den ich mir am zweiten Tag geholt hatte, hatte schon 3 Sonnenbrände darauf wiederbekommen. Also das und ich weiß nicht, es war immer die Nase. Ich habe mir noch nie die Nase verbrannt, ständig bin ich mit so einem roten Säuferzinken darum.
Auch schön. Das hatten wir tatsächlich. Wir waren jetzt am Donnerstag und Freitag in Amsterdam und am Samstag sind wir nach Zandvoort gefahren.
Ja,
das
schön, wirst
du wahrscheinlich, ja. Das geht so. Also die Strände, ja, den Ort persönlich finde ich ganz schrecklich. Was grinst du so?
Ich habe gerade festgestellt tatsächlich, dass ich das letzte Mal, als ich in Zandvoort war, das ein bisschen eskaliert ist.
Ach so.
Das Ruhrgebiet ist ja eine Stunde von Holland entfernt quasi.
glaube, das habe ich gelesen von, korrigiere mich, ich kenne mich ja nicht aus, Düsseldorf 2 Stunden, glaube ich, ist mal in Zandvoort. Ja, ja. Ja, also der Ort, naja, tatsächlich, also so ein bisschen ich fand so Frankfurt-Oder-Vibes, also so hohe Blöcke.
Ist doch schön, Frankfurt-Oder, ist doch schön.
Frankfurt-Oder, um Gottes Willen, also das, egal. Und das wird nur noch getoppt durch, sorry, ich muss das jetzt so sagen, Hoyerswerda. Das bin ich ja auch schon ein paar Mal angefahren jetzt hier für unsere sächsischen Gutachtenerstellungen. Und ich finde, Hoyerswerda sieht so aus, als hätten die mit dem Rest, was vom Bau übrig geblieben ist, die Straße geteert. Da weiß man sofort, dass man in Hoyerswerda ist. So, und so sah Zandvoort aus. Und wir sind dann da so geradelt und es war sehr schön, gegen den Wind zu radeln. Und irgendwann sind wir dann mal so eine Düne hochgeklettert und haben uns dann einfach mal, weil wir hatten ja die Kinder abgeladen, eine Stunde in diesen Sand gelegt an die Nordsee. Und es war keine Sonne zu sehen, es war ultra windig und trotzdem hatten wir beide monströsen Sonnenbrand. Ich frage mich nur gerade, wo der hin ist. Also wenn ich mich so anschaue. Na gut, okay, wir haben hier auch wirklich Weltuntergangswetter.
Es also braucht zu meiner einfach 4 Sonnenbrände auf einmal, dann funktioniert das. So. Jeden Tag wieder. Also, ja, du hättest dich jeden Tag wieder an die gleiche Stelle legen müssen.
Schön wäre es.
Wir haben ja unseren Immo-Mark-to-go abgeschafft und wir machen jetzt einfach Beauty-Tipps mit Anna und Patrick.
Das ist auch schön, ja genau. Folgt uns für mehr Beauty-Tipps. Haut euch einfach in die Sonne ohne irgendwas und dann wird rot, krebsrot. Nein, es war aber sehr schön. Wir sind also dementsprechend erholt und bereit für unsere sachverständige Einschätzung. Ich glaube, eines der häufigsten Probleme in der Gutachtenerstattung ist, wie gehe ich da und damit um? Also ich habe eine Situation, die bekomme ich und die wissen wir ja, ist bei jedem Objekt einzigartig. Also seltenst haben wir ja eine Doppelhaushälfte auf 400 Quadratmetern, wo wir sagen, oh wunderbar, die ist am besten noch erst 20 Jahre alt und wir können das alles schön runterrechnen. Sondern irgendeinen besonderen Mist habe ich immer und selten habe ich zu diesem besonderen Mist Daten. Oft muss ich einfach wirklich irgendwas machen. Was sind denn so die deiner Meinung nach häufigsten Punkte im Gutachten, wo du mit Pauschalisierungen arbeiten musst?
Also ich nehm das ja immer wahr, wenn ich die Grundausbildungsseminare habe, wo wir ja quasi jeden Einzelfall, jede Anpassung irgendwie behandeln. Und dann die Leute in die Praxis kommen und mich anrufen und sagen, ja, aber ich habe hier plötzlich nur einen Bodenrichtwert. Der hat aber gar keine Flächenanpassung. Ich muss ja eine Flächenanpassung machen oder ich muss eine GFZ-Anpassung machen. Und dann die Leute überlegen, wo bekommen sie das her? Ja, dann nehmen sie zum Beispiel Sprengnetter, Grundstücksflächenumrechnungskoeffizienten oder WGFZ-Umrechnungskoeffizienten. Ich sage, ja, aber die Frage, die wir uns als allererstes immer stellen müssen, bevor wir überhaupt eine Anpassung machen, ne, ist ja, macht der Gutachterausschuss bei der Ableitung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten oder der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten das auch? Hm. Und deshalb glaube ich, ist das Hauptproblem, um auf deine Frage zurückzukommen, wo fangen denn diese, ich sag mal, Schätzungen an? Die Frage ist einfach, wie viel von denen brauchen wir eigentlich? Weil wenn wir anfangen, ne, zu sagen, wir brauchen eine Flächenanpassung, dann brauchen wir noch eine Grundstückstiefenanpassung, wenn wir nur bei der Bodenwertermittlung sind, ja. Und dann geht's nachher weiter bei der BGF. Dann habe ich vielleicht, ich hatte jetzt gerade einen Fall, da war der Sachwertfaktor in der Kreuztabelle und das Objekt war aber außerhalb dieser Kreuztabelle. Und in der Erklärung der Kreuztabelle steht, dass nicht über die Tabellenrandwerte hinaus extrapoliert werden darf. Ja, und dann fragt der Sachverständige, was soll ich denn jetzt machen? Ja, kann ich das nicht trotzdem machen? Sag ich, nein, da steht ja drin, du darfst die Tabelle nicht verwenden. Ja, aber welche Tabelle darf ich denn dann verwenden? Ja, sag ich, dann wahrscheinlich keine. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich immer wieder anführe, wir müssen uns in allererster Linie 3 Dinge klar machen. Erstens, der Bundesgerichtshof hat mal gesagt, ein Gutachten hat in der Regel so eine Schätzungsgenauigkeit von 15 bis 20, in Einzelfällen sogar bis zu 30% vom realen Wert, was auch immer das ist. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja auch mal damit beschäftigt und hat auch gesagt, es handelt sich hier um eine relativ grobe Schätzung eines Kaufpreises. Ja, und die Genauigkeit, die manchmal auch die Kunden von uns verlangen, und zwar auch völlig zu Recht, ist überhaupt gar nicht für uns herstellbar. Zweiter Punkt. Und das dritte ist, wir müssen uns auch immer fragen, wie ambitioniert sind denn die Kolleginnen und Kollegen in den Gutachterausschüssen und wie bewerten die das denn, wenn die die Wert, die, die, diese, die, die, die Marktdaten ableiten? Weil, wenn die jetzt quasi, ich sag mal, ganz, ganz einfach einen Sachwertfaktor ermitteln wollen für ein Objekt, dann rechnen die in ihrem Modell dieses Objekt einmal nach. Und wenn dann, ich sag mal, im Grundstücksmarktbericht, in der Bodenrichtwertkarte steht, keine Anpassung, dann gehen die ja auch nicht hin und überlegen sich, nehme ich jetzt die Grundstücksflächenumrechnungskoeffizienten von Sprengnetter, sondern dann rechnen die Fläche mal Bodenrichtwert. Das bedeutet ja, am Ende des Tages sind wir dann ja, wenn wir uns solche Gedanken machen, die ja eigentlich gut sind, ja, sind wir ein Stück weit nicht mehr modellkonform.
Hm.
So, und dann fangen wir vielleicht an einer Stelle genauer zu sein, als der Gutachterausschuss es ist, werden dann nicht mehr modellkonform, kommen dann vielleicht auf einen schlechten, marktangepassten Sachwert und müssen dann noch sagen, okay, jetzt kommen wir aber nicht mit dem Wert hin, jetzt ziehen wir noch den Paragraph 7 Absatz 2 und machen noch einen sonstigen Zu- und Abschlag oder Abschlag, damit wir wieder hinkommen. Ja, weißt du, das ist so ein bisschen das Problem. Und ich lobe das immer sehr, dass wir in der Ausbildung bei Sprengnetter zum Beispiel sehr viel anpassen und machen und tun und umrechnen und was weiß ich was. Aber in der Praxis hat das einfach vor allem in Baden-Württemberg einfach keine Relevanz. Keine Relevanz. Ja. Super Beispiel. Und dann ist auch Ende meines Monologs, verspreche ich dir.
Ich höre dir gern zu.
Ich hatte mit Rüdiger auf meiner Albenüberquerung das Thema, das hatte ich glaube ich im letzten Podcast auch schon mal angesprochen. Da ging es um das Thema Bodenrichtwertanpassung. Er hat eine ETW zu bewerten, Bodenrichtwert liegt bei 11.000 Euro auf dem Quadratmeter und jedes Mal, ja 11.000, nicht 11, 11.000. Jedes Mal, wenn er dann das Ertragswertverfahren rechnet, dann kommt er sofort in die Liquidation. Ja. Und
bei mir ist es übrigens andersrum. Ich möchte Liquidation erklären und komme aber da nicht hin, weil mein Bodenwert nicht ausreicht. Egal.
Ja, falsche Region.
Ja, und ich ziehe nach Zandvoort jetzt. Hm.
Dann habe ich gesagt, Rüdiger, wie kommen denn diese Bodenrichtwerte zustande? Und dann sagt er, ja, Mensch, ja, Mai, da wird halt viel also im Bestand saniert vor allem, ja, viel Neubau war da auch, oder da war auch Neubau dabei in den letzten Jahren. Und dann habe ich gesagt, naja, ein Punkt zum Beispiel ist, sind da auch Bauträgermaßnahmen mit in diese Bodenrichtwertfindung eingeflossen? Und dann sagt er, ja, aber das ist ja, also wahrscheinlich, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Da habe ich gesagt, ja, aber so funktioniert Bodenrichtwertbildung ja nicht. Also du hast ja einen Bodenrichtwert, und dann gibt es ja beim Gutachterausschuss, wir machen das ja auch alle zwei Jahre in Nordfriesland, diese berühmten Bodenrichtwertsitzungen.
Und dann macht meistens. Ich habe eine erlebt, ich freue mich.
Ja, und dann macht meistens der Ausschuss einen Vorschlag, ja, und sagt, ja, wir wollen das und das weiterschreiben. Und das können wir auch bestätigen, weil wir dort einen Kaufpreis haben oder zwei, je nachdem, wie ländlich oder städtisch das Ganze ist, oder vielleicht haben wir auch mehrere Kaufpreise. Und dann nimmt man eventuell diese Bauträgermaßnahmen und stellt fest, dass natürlich Bauträger, ich habe das mal jetzt im Rahmen eines Gutachtens untersucht, ungefähr, also ich sag mal in den letzten Jahren, so das 2- bis 3-fache des Bodenrichtwerts an bezahlt haben, ja, um eine Bauträgermaßnahme durchzuführen. Und wenn du das natürlich jetzt mal, also weißt und mal untersucht hast, und du stellst fest, na ja, von diesen, ich sag mal, 3 Kaufpreisen, die ich in der Bodenrichtwertzone habe, sind 2 Bauträgerpreise. Die nehme ich dann, um meine Argumentation zu stützen, dass der Bodenrichtwert weiter gestiegen ist. Dann ist es schon mal ein anderer Markt.
Hm.
Und dann kann ich natürlich nicht hingehen und kann sagen, so und so ist das. Dann habe ich gesagt, wie siehst du das denn, Rüdiger? Ist der Bodenrichtwert denn angemessen? Dann sagt er, nein, der ist viel zu hoch. Da sage ich, ja, aber dann könnte das ein Indiz dafür einfach sein.
Und?
Nee, du. Ich habe lange genug geredet.
In der Praxis. Also was mache ich dann? Ich stelle das fest. So, und jetzt fange ich wahrscheinlich an zu recherchieren. Vielleicht, wenn ich glücklich bin, finde ich etwas. Aber wenn ich unglücklich bin, finde ich gar nichts und finde kein Verhältnis, das ich ansetzen kann. Also kann ich nur eins machen, ich kann wieder pauschale Abschläge nehmen. So, und wie mache ich das? Also was würdest du?
Also pauschale Abschläge sollte eigentlich immer das letzte Mittel sein. Wir haben gerade einen anderen Fall, den ich betreue. Da geht es darum, dass ein riesiges Grundstück ist, 4.500 Quadratmeter. Und im hinteren Teil dieses Grundstücks sind so alte Ferienhütten. So ein paar, zwei oder drei stehen da. So, also, aber auch abgängig. Links und rechts davon sind deutlich kleinere Grundstücke, vorne mit einem Einfamilienhaus bebaut. So, habe ich dem Kollegen gesagt, noch ein junger Kollege, recht unerfahren, habe ich gesagt, schreibt einen Gutachterausschuss an, sagt, was macht ihr denn in der Praxis mit solchen Objekten? Weil auch hier stand wieder Grundstücksflächenumrechnungskoeffizienten bis maximal 2.500 Quadratmeter. Und dann schreibt tatsächlich der Gutachterausschuss zurück, wir können Ihnen dazu keine Auskünfte geben. So, und dann sagt er, was soll ich denn jetzt machen? Habe ich gesagt, ich werde mich da jetzt nächste Woche mal drum kümmern und werde den Kolleginnen und Kollegen auch mal mitteilen, dass es nicht sein kann, dass sie keine Auskünfte erteilen, weil sie selber ja wissen müssen, was sie tun in solchen Fällen. Und der Punkt ist ganz einfach. Ihr oder wir müssen das tun, was der Gutachterausschuss in so einem Fall auch getan hätte, wenn ich nachher die Daten verwenden möchte. Ja, so. Niedersachsen beispielsweise ist es so, da haben wir Bodenrichtwert-Umrechnungskoeffizienten, Flächenkoeffizienten bis 2000 Quadratmeter. Und im Grundstücksmarktbericht steht einfach ein Satz, relativ pauschal. Alles, was darüber hinausgeht, ist bis 10.000 Quadratmeter, ist sogenanntes hausnahes Gartenland und kann je nach Eignung zwischen 25% und 30% des Vorderlandbodenrichtwertes eingesetzt werden. So, dann mache ich das. Ja. Anderer Fall, wieder Bodenwertanpassung, steht eine WGFZ von 0,6. Ja, wir haben ein Gebiet nach Paragraph 34 und jetzt sagt der Kollege zu mir, hör mal, Patrick, ich habe eine Frage. In der WGFZ-Definition steht zwar 0,6. Ich habe wieder ein abgängiges Objekt. Ich habe im Moment sehr viel mit Schrottimmobilien zu tun, stelle ich fest.
Das ist ja auch eine Niederlassung in Gera.
Ja, stimmt. aber das ist ja noch nicht mal Gera. Also ich habe ein abgängiges Objekt, ja. Freilegung ist ganz unstrittig. Und jetzt ist der Bodenrichtwert definiert auf eine WGFZ von 0,6. So, und jetzt ganz wichtig, 34er Gebiet. Links und rechts davon, also die beiden Häuser, weisen aber nur eine WGFZ von 0,4 aus. Mhm. Also, berechtigte Frage, was mache ich denn jetzt? Sage ich einfach, ganz pauschal, ich habe einen Bodenrichtwert, ich habe Freilegungen, das heißt, ich habe ein unbebautes Grundstück, also gehe ich dahin 0,6. Könnte ich machen, ja. Wenn ich jetzt aber einen Schritt weiter denke, dann gucke ich mir an, was geht denn überhaupt baurechtlich links und rechts? Weil ich werde auf diesem Grundstück nie 0,6 genehmigt bekommen, sondern nur 0,4, weil Einfügungsgebot. Mhm. Ja. Und dann rechne ich mit 0,4, nehme die Umrechnungskoeffizienten vom Gutachterausschuss. Ja. Das heißt, ich muss mir ja immer einen Schritt weiter Gedanken machen, was ist rechtlich und tatsächlich möglich? Und wie würde der Gutachterausschuss agieren oder, um nicht immer nur den Gutachterausschuss zu nehmen, wie würde die Datenquelle agieren, von der ich meine Marktdaten beziehe? Deshalb, ich hatte das ja auch schon mal in dem Podcast mit Peter Acher und Robert Kriegenbrink gesagt, ich bin für einen viel, viel intensiveren Dialog mit den Gutachterausschüssen, weil die bewerten die Dinger doch und die sitzen da und sagen dir, was die in dem Fall machen würden.
Aber auch da ist es ja so, dass Gutachterausschuss nicht gleich Gutachterausschuss ist. Ja, also ihr habt wunderbar gepflegte Marktdaten. Wir haben sie in Thüringen, finde ich auch. Also wir haben da so ein tolles Grundstücksmarktdatenportal. In Sachsen ist es halt Landkreissache. Also so wie ich das verstanden habe, hat jeder Landkreis einen eigenen Gutachterausschuss. Und die haben ja auch, das hatte ich auch schon mal erzählt, dann teilweise Definitionen in den Bodenrichtwerten, das wissen die gar nicht. Und dann ruft man an und sagt, ja, das müssen sie. Also das ist tatsächlich nicht nur in Sachsen ein Thema. Das habe ich bisher häufig, wenn ich mit Gutachterausschüssen telefonierte. ja, das müssen sie halt so machen, wie sie meinen, dass es richtig ist. Wir haben dazu auch nichts. Ja, und dann stehe
ich. Die Aussage ist ja nicht falsch. Aber die genau. Frage dann muss ja sein, ja, aber wie machen Sie das denn?
Und das ist aber jetzt zum Beispiel total wertvoll, finde ich, dass das jetzt mal in die Masse geht. Dass du sagst hier, liebe Gutachterausschüsse, Sie müssten ja auch damit irgendwie umgehen. Wie würden Sie es denn machen? Ja. Und dann natürlich halt immer im Einzelfall interpretieren. Aber jetzt mal neben den, ich hatte hier, das können wir ja hier gerne mal diskutieren, weil ich weiß, dass wir das am Ende auch mit einem pauschalen Abschlag gelöst haben. Ich hatte ein Einfamilienhaus. Und zwar zu bewerten, ein 20, 30 Jahre altes Einfamilienhaus, Lage, ja, typisch. Hier halt.
11 Euro.
Aber in, nee, ich glaube, es waren mehr. Ich glaube, es waren ein bisschen um die 30 oder sowas. Also,
Top-Lage.
B-Lage. B. Okay. Es geht auch bis zu 60, 70 Euro teilweise. ja. Und in Gera manchmal sogar dreistellig, aber da musst du Glück haben. So, ja, das ist dann dekadent. Yeah. ja, also wie gesagt, ländliche Lage, aber Neubaugebiet, so ein 30 Jahre altes Neubaugebiet. Und das hatten ältere Leutchen gekauft oder gebaut damals vor 30 Jahren. Die hatten schon ihre erste Ehe erledigt und dann in der zweiten Ehe jetzt. Kinder waren also, ja, aber Kinder war kein Thema mehr. Deswegen haben die klein gebaut. Wobei nicht mal klein, die haben einfach Grundriss optimiert für sich gebaut. Und ich hatte dann letztendlich ein unterkellertes Einfamilienhaus mit einem Vollgeschoss und einem nicht ausbaufähigen Dachgeschoss. So. Aber nur mit zwei Zimmern. Das heißt, riesige Flure, ein riesengroßes Bad und Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit Wohnküche. Also hübsch, aber nichts für den klassischen Einfamilienhausmarkt. Und dafür muss man jetzt nicht gemakelt haben, um zu wissen, dass ich ein Einfamilienhaus mit zwei Zimmern, wo mir jetzt ad hoc auch nicht einfallen würde, wo ich hier noch was rausholen kann aus dem Grundriss, deutlich schwerer marktgängig ist. Wie mache ich das? Ja, weil auch in der Sachwertfaktor-Definition ist da nirgendwo eine Stellschraube zu drehen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also, was ich dann immer persönlich mache, ist, dass ich wirklich mit Kolleginnen und Kollegen telefoniere, die Maklerinnen und Makler sind und mit denen spreche. Und das sind noch die Spätfolgen von dem Sauerstoffmangel auf 2200 Metern. So. Und frage, also, wie seht ihr das, ne? Was würdet ihr dafür nehmen? Das heißt, eine Expertenbefragung. Hört sich jetzt total bescheuert an, ist ja aber ein vom BGH sogar zugelassenes Verfahren zur Preisfindung. Ja. Das heißt, ich frage Kolleginnen und Kollegen und sage, wie würdet ihr das einordnen? Wie würdet ihr das einschätzen? Und notiere mir diese Informationen, ja, bis ich, weiß ich nicht, 5, 6 zusammen habe. So. Ich habe ja auch, ich sag mal, immer wieder die gleichen Kolleginnen und Kollegen und das passiert ja auch nicht bei jedem Objekt, ja, muss man auch sagen. So, dann habe ich ungefähr eine Range. Ich habe nichts anderes als eine Stichprobe. Ja, ich habe meine Stichprobe mit Minimal- und Maximalwerten. Ich habe ein entsprechendes, ich kann ja auch sogar schon ein Konfidenzintervall ausweisen und ich habe einen Medianwert. So. Und es gibt ja in der steuerlichen Wertermittlung nach Jacobi dieses umgekehrte Ertragswertverfahren, wo man quasi von hinten nach vorne rechnet für ist die Kaufpreisaufteilung.
Das ist aber nicht das Residualwertverfahren. Das ist die
Nein, das ist was anderes.
Das ist was anderes. Das habe ich schon ein Trauma von, weil das mussten wir im Fachwort in der Prüfung machen.
So, und ich bin dann derjenige, der sagt, ich mache dann halt ein, ich sag mal, umgekehrtes Sachwertverfahren nach Bayer. Ich gucke nämlich, wo muss ich am Ende rauskommen und dann weiß ich, wie hoch der Abschlag sein muss.
Tatsächlich habe ich das dann auch unbewusst so getan, weil ich habe ja auch da in der Gegend schon mal verkauft, also ich hatte wirklich ein Gespür dafür, wo ich sage, okay, bis dahin ist es halt darstellbar und bis dahin nicht und dann habe ich mit den Abschlägen gearbeitet.
Und dann kannst du es auch gut begründen. Dann kannst du sagen, also der Sachwertfaktor wäre X, sonstiger Abschlag nach 7,2 ist Y. Warum? Weil aufgrund einer Expertenbefragung, ne, Stichprobe und so weiter, Medianwert, Absatz, bla 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 und fertig.
Weil da habe ich mir zum Beispiel auch noch überlegt, okay, wenn das jetzt eine Gegend wäre, die infrastrukturell deutlich besser erschlossen wäre, dass du durchaus sagen könntest, okay, jemand im ein Golden Ager, ja, kauft das Ding und sagt, ich bin glücklich, dass ich nur meine zwei Zimmer habe, aber es war weder barrierefrei, noch habe ich eine Infrastruktur im Ort und so habe ich das dann begründet. Aber jetzt nochmal vielleicht zurück zu diesem Paragraph 7 Absatz 2. Ich finde, der geht in der Ausbildung ein wenig unter. Den habe ich ja auch dann erst bei dir kennengelernt und bin ehrlich, ich benutze ihn sehr, sehr fröhlich in den letzten
Dafür ist er auch Sachen. Da. Also das, du musst ihn ja immer eigentlich musst du ihn ja immer dann abbilden, wenn dein Standardobjekt die Besonderheiten deines Bewertermittlungsobjektes nicht abbildet.
Ich würde den jetzt tatsächlich sehr gerne mal vortragen.
Bitte.
Ich habe ihn nicht im Kopf. Ja, Moment. War ja immer früher gut im Gedichte auswendig lernen, aber die Immo, ich weiß nicht, das fällt mir ein bisschen schwer. So, Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse. Das würde ich mache mal die große Hafenrundfahrt, also im ersten Absatz. Die Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse erfolgt im Vergleichswertverfahren bei Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswertes, insbesondere durch den Ansatz von Vergleichspreisen, Vergleichsfaktoren und Indexreihen. Zweitens, im Ertragswertverfahren bei Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswertes, insbesondere durch den Ansatz von marktüblich erzielbaren Erträgen und Liegenschaftszinssätzen. Im Sachwertverfahren bei Ermittlung, insbesondere durch den Ansatz von Sachwertfaktoren. So, und dann kommt Absatz 2. Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Daten nach Absatz 1 auch durch eine Anpassung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswertes eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. So, und das ist ja so wie eine Riesen, es ist ja wie so ein Tor.
Genau, also § 9, also dieser Verweis auf § 9 ist ja die objektspezifische Anpassung. Das setzt ja aber immer voraus, dass du diese Marktdaten auch bekommst, also diese Anpassungsfaktoren und Umrechnungskoeffizienten auch bekommst. Genau. Und dafür ist es ja da. Also es gibt ja immer wieder Diskussionen in der Wertermittlung. Wie genau dürfen wir sein, um nicht scheingenau zu sein? Es gibt immer wieder schon Leute, die gesagt haben, naja, Ausstattungsstandardklassen nur in 0,5er-Schritten. Gebäude.
Restnutzungsdauern.
Restnutzungsdauern in 5-Jahres-Schritten zum Beispiel. Ja. Sachwertfaktoren nicht mehr als eine Nachkommastelle. Ja. Und das sind Dinge, ich finde, man kann immer ganz viel und ganz toll rechnen, aber dann hapert es halt immer in der Begründung. Und das ist ja zum Beispiel das, was ich auch immer bei den Sprengnetter Marktdaten so ein bisschen schwierig fand, dass da teilweise, ich glaube, beim Sachwertfaktor waren es 3 Nachkommastellen angegeben werden. Ja, und das sind Punkte, wo ich sage, wir können das gar nicht halten, was wir mit dieser Genauigkeit, die wir da versuchen, versprechen. Und am Ende des Tages wird ja auch das Gutachten nicht einfacher. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das Gutachten muss für einen Laien auch noch verständlich sein. So, und ich bin einfach ein ganz ehrlicher Freund davon, im Gutachten das Notwendige anzupassen. Das anzupassen, was der Gutachterausschuss vorgibt, um sich dann wirklich intensiv und auch vernünftig und auch wissenschaftlich korrekt mit der Anpassung nach § 7 Absatz 2 zu befassen. Erstmal das Modell abarbeiten quasi und dann es richtig machen.
Jo, Peter Acher hat mal gesagt, sei mutig. Oh mein Gott, wir sollten damit bestickte Kissen verkaufen oder irgendwas. Sei mutig, geht raus in die Welt und bewerte. Das kommt dir so ein wenig aus der Feder von Peter Acher. Und meine Frage jetzt an dich, so als sachverständigen Anfänger. Ich habe jetzt das erste Mal, es ist ja schon, finde ich, ein Qualitätsmerkmal, wenn ich mich sehr differenziert mit dem Objekt auseinandersetze. Mhm. Weil ich auch da wirklich nochmal sagen muss, ich möchte es nicht pauschalisieren, aber dass ich auch schon von älter gedienten Kolleginnen und Kollegen was in der Hand hatte, wo ich sagen muss, das ist aber sehr pauschal und unbegründet. Ja, also ich finde es ja schon mal gut, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich erkenne etwas und jetzt muss ich irgendwie damit umgehen. Und dann würdest du mir doch recht geben, lieber so und dann einen breiten Rücken haben, als sich hinter, ich sag jetzt mal, nicht vollständigen Modellen verstecken, oder?
Ich höre ganz häufig von jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich aus den Zwangsversteigerungsportalen Gutachten rausholen und bestürzt sind, wie pauschal manche Kolleginnen und Kollegen, die älter gedient sind, bewerten. Und ich sage immer, naja, also grundsätzlich habt ihr recht. Nur wenn ihr es besser machen wollt, dann müsst ihr auch über bessere Daten verfügen. Ja, also ich will jetzt die ganzen Rotzgutachten, die es da auf dieser Welt gibt, ja, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber
Hashtag Rotzgutachten,
ja,
das muss ich mir merken.
Ja. Naja, also es gibt halt immer schlechte Gutachten, das ist das eine, aber dann gibt es einfach Gutachten, die sind sehr pauschal. Und ich habe das früher auch immer verurteilt, sage aber, naja, aber du musst es auch besser machen und wenn du es besser machst, dann aber auch richtig gut.
Oder zumindest belegen, mit irgendwas belegen. Genau. Also irgendwo, woher nehme ich das denn jetzt?
Und wenn ich dann wenn ich dann an fünf Stellen merke, ich kann das nicht ordentlich belegen, bevor ich an fünf Stellen irgendwelche Sachverständigenabschläge mache, dann rechne ich einfach stumpf im Modell und mache an einer Stelle gesammelt das Ganze. Dafür ist es ja da.
Hm.
So. Und dann kann ich auch von mir aus einfach reinschreiben, ja, sorry, der Gutachterausschuss hat leider überhaupt gar keine Umrechnungskoeffizienten, Anpassungsfaktoren geliefert. Zur Wahrung der Modellkonformität ist aber erstmal so gerechnet worden, ohne die entsprechenden Anpassungen. Und jetzt berücksichtigen wir noch Alter, Zustand, Lage, was weiß denn ich alles.
Hm. Der Paragraph 7 Absatz 2, der kam erst mit der neuen ImmoWertV, ne? Den gab es vorher nicht, also so in der Art. Ja. Also wie gesagt, ich finde den sehr praktisch, wenn man, das muss man sagen, ihn kennt, weil ich glaube, das kommt auch zu kurz bei vielen Anfängern, da nehme ich mich nicht mit aus. Man sollte sich manchmal vorher einfach mal die ImmoWertV durchlesen. Es sind ja, wie viele Paragraphen sind es? Ich weiß es nicht, 50, 60? Mehr nicht. Mal, ich hatte mir damals auch von, das ist eigentlich auch so ein bisschen sinnlos gewesen, also nicht, weil das Buch sinnlos ist, sondern weil halt niemand mehr papierhaft noch irgendwas macht, diese ImmoWertV mit Kommentar vom Herrn Kleiber, glaube ich, geholt. Das ist wirklich gut. Also das Ding habe ich mittlerweile hier. Ich würde es jedem empfehlen, digital zu kaufen, weil dann baut euch eine Recherchedatenbank auf. Freunde, wirklich, großer Appell. Das kann ich wirklich nur so sagen.
Man muss ja auch mal sagen, wir haben ja die ImmoWertV und dann haben wir noch die ImmoWertA als Erläuterung dazu.
Genau.
Und ich finde, das ist ja jetzt nun mal ein relativ, oder das sind ja moderne Verordnungen oder Anwendungshinweise, die sind ja nicht mehr im Schreibstil eines BGB geschrieben. Mhm. Ja. So. Und das ist schon ein gutes Lehrbuch. Also es fragen mich ganz, du wirst es kennen, ne, dass die Leute mich immer fragen nach guter Literatur. Und ich sage, ja, lest doch mal die ImmoWertV. Das meine ich ernst. Ja, das ist so.
Also auch da, die kam ja Ende 2023, also die hatte ich in der Ausbildung dann auch nicht mehr, also die gab es damals noch nicht. Und ich muss sagen, ganz häufig, wenn ich jetzt
die neue ImmoWertV?
Nein, die ImmoWertA. Die ImmoWertA kam doch erst Ende 2023.
Genau. Ja, richtig.
Mhm. Dass ich, wenn ich irgend so einen Fall habe, selbst mit BOGs momentan, und ich finde, wir sollten nochmal eine Folge zu BOGs machen, weil da, glaube ich, auch ganz häufig dieses Thema ist, wie gehe ich mit besonderen Bauteilen um, wann nehme ich eine Garage in die BOGs und wann nehme ich sie in die Gebäude, in die Gebäudeherstellungskosten mit rein, dass ich mir ganz häufig einfach jetzt die ImmoWertA parallel mit aufmache und da drin einfach nochmal schönere Definitionen finde. Zum Beispiel, wenn man nach einer Legaldefinition von Liquidationsobjekten gesucht hat, steht in der ImmoWertA und noch ganz viele andere tolle Gadgets, also das BGF-Haus ist damit untergebracht und alles weiter.
Also die Frage wäre jetzt korrekterweise, um jetzt mal klug zu scheißen, ob die ImmoWertA Rechtsnorm genug ist, um eine Legaldefinition hervorzubringen. Das finde ich schön, aber es gibt eine Definition. So.
Wobei das stimmt, ich glaube, die verweist in Paragraph 8, wo es um die BOGs, nämlich auf die ImmoWertV, die ImmoWertV, die Legaldefinition. Ja. Verzeihung, dann habe ich das falsch zum Ausdruck gebracht. Also trotzdem aber ist es eine sehr schöne Erläuterung. Dankeschön. Und die Legaldefinition ist ein ImmoWertV, wobei die ImmoWertV auch nur eine Verordnung ist.
Ja.
Das finde ich auch mal interessant zu sagen. Es ist ja kein Gesetz. Was mache ich, wenn ich. Aber das führt jetzt zu weit. Danke. Danke für diesen wieder mal aufgezeichneten Lerneffekt. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr hilfreich. Weil an dem Punkt kommt man ja ständig. Ne? Was mache ich, wenn ich nichts habe? Und das habe ich sehr häufig, nicht unbedingt in den Marktdaten, sondern halt in diesen Objektspezifika.
Und um deinen Seelenfrieden auch wieder herzustellen, ich bin nicht so gut gebräunt. Das ist einfach mein Midlife-Glow und da bist du ja noch gar nicht.
Was habe ich denn da? Die Quarterlife-Crisis. Die auch, aber ich überlege gerade, was ist denn so das.
Du hast einfach noch keinen Glow im Moment. Aber ist okay,
Wenn ich vor mich hin glowe, dann irgendwas anderem tatsächlich. Mich ärgert das. Ich war nicht, das ist ja dieser Nordsee-Effekt, finde ich. Man braucht keine Sonne dafür, dass man einen Sonnenbrand kriegt, weil durch das Salz und durch das, weiß ich nicht, also wir waren sehr, sehr rot, mein Mann und ich, und man sieht einfach nichts mehr. Naja,
aber ich kann dir dazu sagen, ich habe auch tatsächlich was gelernt. In 2000 Metern Höhe bekommt man deutlich schneller einen Sonnenbrand und auch deutlich intensiver einen Sonnenbrand als zum Beispiel am Strand von Sylt oder so. Ich konnte mich wirklich, ich komme normalerweise immer gut mit so einer 20er Sonnencreme aus. Jedes Mal habe ich mir einen Sonnenbrand geholt, wenn ich da oben da rumgekraxelt bin.
Das tut ja auch weh.
Ja, aber vor allem ist pelzig, ne? Und ich habe ja im Moment bei diesen ganzen komischen Menschen, die da draußen unterwegs sind, immer Sorge, dass mich irgendjemand als Echsenmensch dann identifiziert oder sowas, wenn ich so schuppe.
Ach, was soll ich denn sagen? Das gehört halt nun mal einfach mit dazu. Sag mal, habt ihr es eigentlich schön? Ihr habt es schön, aber euch scheint die Sonne.
Ja. Weil in Stade scheint ja fast immer die Sonne an zwei Tagen im Jahr.
Als würde ich in einem Bestattungsinstitut sitzen, weil es jetzt draußen auch noch so grau ist.
Nein.
Na gut,
nein. Also ich gehe ins Labern über. Es ist so, wir haben ja noch Ferien. Ich habe die Kinder diese Woche dann jetzt, wir waren gestern bei Karl May, haben in Bad Segeberg, kann ich mal jedes Jahr sehr empfehlen. Und da war es auch überraschenderweise mal trocken, nachdem die Kinder ja jetzt 2 Wochen unterwegs waren. Und jetzt war die Überlegung, ob ich mit den Kindern mal wegfahre. Und rausgefallen ist der erste Wunsch, Dänemark. Ich gesagt, ich fahre nicht mehr nach Dänemark. Es regnet in Dänemark einfach immer.
Aber es ist wunderschön.
Mag gut sein, für mich nicht, weil immer, wenn ich in Dänemark war, regnet es. Und ich stand ganz lange alleine da, bis Johannes Strate dieses Sommer in Dänemark als Lied performt hat, wo er beschreibt, dass es in Dänemark immer nur regnet. Und ich dachte, ja, Bruder, ich fühle dich. Und deshalb fahren wir jetzt für 2 Tage nach Holland.
Ach, na guck. Also ich muss sagen, ich war sehr, also Amsterdam, ganz kurz, der Werbeblock muss sein, ist ja wirklich wunderschön, wenn man nicht ins Zentrum fährt. Also sobald man im Zentrum ist, kriegt man Zustände, aber alles drumherum ist wirklich wunderschön. Und auch die Strände dann in Niederlanden drüben, diese weiten, weißen Strände, wo die Restaurants fernab von einer öffentlichen Zuwegung einfach so mitten am Strand sind. Deswegen habe ich auch gut Kilometer geschrubbt, weil ich musste zu meinem Abendessen wandern, dann am Strand entlang, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen.
Wir sind in dieser Familie ja sehr verfressen. Wir fahren nach Holland, um Fla.
Kibbeling zu essen.
Nein, Fla, Double Sauten Lakritzjes und Streusel.
Frikant, ach so. Oh, ja, was ist denn
Streusel? Nee, Frikando Special. Frikando Special ist nur für mich.
Korrigiere mich. Frites Sauce? Wie sagt man das?
Frites Sauce?
Das gab es bei meiner Oma immer. Meine Oma kommt, also die haben am Niederrhein gelebt. Immer wenn wir kamen, wurde dann Fritteuse ausgepackt. Da wurde ein Frikando Special reingehauen und dann so gab es die Familie Klobasa war schon immer sehr.
So, und auf unseren Montagmorgen-Post können dann mal unser Fachkollegium reinschreiben, was ist denn eine Bittergarnitur?
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Ja, das lösen wir dann mal.
Ich habe gelernt, das Ausgang heißt nämlich der Uitgang.
Der Uitgang.
Uitgang.
Ja.
Ich finde da niederländisch, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der niederländisch attraktiv findet.
Ich hau von jou.
Jetzt muss ich auflegen, du. Alles klar, ihr Lieben. Also ich fand das sehr cool. Kommt gut in die Woche und bewertet.
Aber richtig.
Und findet den Uitgang. Ja. Na gut. Ciao, macht's gut.